Es ist Samstag, der 18. Oktober.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Bei seiner Friedenskonferenz in Sharm el-Sheikh dirigiert Donald Trump die Staats- und Regierungschefs der restlichen Welt rum wie Cheerleader beim Super Bowl. Und auch die Hamas feiert den Frieden, nicht mit Feuerwerk, aber mit standrechtlichen Exekutionen. Friedrich Merz spielt Unser Dorf soll schöner werden und klagt über das Problem im Straßenbild deutscher Innenstädte. Er meint damit weder Schlaglöcher noch Unkraut, sondern Menschen, genauer Migranten. Würde man diesen Menschen erlauben, sich nützlich zu machen, etwa durch Arbeit, wäre die Lage besser, auch fürs Stadtbild. Vor einer Wehrpflicht für die jungen Menschen in Deutschland braucht es dringend eine Professionalitätspflicht für die Alten in der Bundesregierung. Denn wer mit einem so wichtigen, über Leben und Tod entscheidenden Thema so unprofessionell umgeht, wie es SPD und Union seit Wochen tun, der sollte die Finger von Reformen lassen, die tief in die Biografien der Bürger reichen. Und damit sind wir bei der Lage des Landes und seiner Regierung. Nach diversen Teambuilding-Maßnahmen schien die Koalition ihre Konflikte fürs Erste hinter sich gelassen zu haben. Immerhin stand der Herbst der Reformen an, vom Bürgergeld über die Rente, Krankenversicherung und Pflege bis hin zur Digitalisierung und dem Wehrdienst sollten die ganz großen Reformen angepackt werden. Doch so richtig in Schwung kam dieser Reformherbst nie und jetzt, kurz vor dem Winter, krachte es in dieser Woche wieder richtig innerhalb der Koalition. Was war los beim Thema Rente, beim Thema Wehrdienst und wie sicher ist die Bürgergeldreform? Also wie schlägt sich die Koalition gerade und wie weit ist sie in Sachen Verhaltensauffälligkeit noch von der Ampel oder den Ochsenknechts entfernt? Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Iris Seyram, sie ist Juristin und bundespolitische Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Deswegen bringt sie in dem Presseclub stets beides mit: politischen Überblick und juristische Schärfe. Welcome back.
Vielen Dank.
Überblick und vor allem Schärfe bringt natürlich auch immer Michael Bröker mit. Der Diplom-Volkswirt war schon Chefredakteur bei der Rheinischen Post, bei The Pioneer, und ist heute Chefredakteur von Table Media. Heute ist er uns aus Washington zugeschaltet. Und der dritte in unserer Runde ist Veit Medig, Leiter des Politikressorts des Stern und zuvor lange mein Kollege beim Spiegel. Er hat einen besonderen Überblick über die Vorgänge bei der SPD, aber hat natürlich auch mehr als nur Ahnung vom Rest der Regierung. Herzlich willkommen, ihr drei. Schön, dass ihr da seid.
Dankeschön.
Schönen guten Tag.
Hallo. Ja, lasst uns zunächst mal über den aktuellen Stil dieser uns regierenden Koalition sprechen. Michael, du bist mit dem Vizekanzler Lars Klingbeil gerade in Washington bei der IWF-Tagung, Internationaler Weltwährungsfonds. Nach etwa 6 Monaten Koalition, wie blickst du drauf? Hat diese Koalition vom Gegeneinander inzwischen etwas mehr zum Miteinander gefunden?
Ich habe das Gefühl, sie bemüht sich und fällt aber dann doch immer wieder zurück. Oder man könnte auch sagen, es zeigt sich eigentlich immer wieder, wie fragil diese Koalition ist. Gerade Ministerinnen und Minister, die im Ausland sind, müssen ständig, mehrfach jetzt schon erlebt, Fragen zur Innenpolitik beantworten, weil wieder irgendetwas hochgepoppt ist. Jetzt muss man bei der Reise mit Lars Klingbeil sagen, so ganz schrecklich fand es der Vizekanzler nicht, dass der beliebteste Sozialdemokrat im Kabinett auch mal ein Problem hat und hat dann durchaus süffig auch gesagt, das müsse man doch vorher klären können, ein solches Thema, bevor es in einer Fraktionssitzung einen Minister gegen eine stellvertretende Fraktionsvorsitzende gibt. Also Lars Klingbeil hat da auch so seine kleine Stichelei Richtung Boris Pistorius dann hier über den Medien hinterlassen. Aber es zeigt eben am Ende, diese beiden Parteien bemühen sich und wollen irgendwie zueinander finden und schaffen es dann bei so Kleinigkeiten nicht, die eigentlich schon geeint sind, die dann über die Ziellinie zu kriegen. Es ist schon bemerkenswert.
Also wir reden auch intensiv über diese Wehrpflicht-Posse. Erstmal an dich noch, Iris, die Frage, ist den Menschen da draußen, wie es immer so schön heißt, also auch die, die uns jetzt hier gerade zuhören, ist denen so ein bisschen Streit in der Regierung egaler als uns Journalisten? Also wir werden ja dafür bezahlt, da genau hinzugucken. Es soll den einen oder anderen, das muss man selbstkritisch sagen, sogar geben, der sich freut, wenn Streit entsteht, weil dann ist mehr los. Oder würdest du sagen, die Bürger sagen, das ist uns nicht so wichtig, solange am Ende das Ergebnis stimmt.
Also es gibt durchaus so Themen, die diskutieren wir, glaube ich, so ein bisschen bubbly. Ne? Also da ist es irgendwie nicht so wirklich klar, was hat denn eigentlich der Bürger am Ende davon. Aber jetzt haben wir ja wirklich Themen auf dem Tisch, die betreffen den Bürger nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich, du hast es eben auch in deiner Ankündigung gesagt, also richtig an der Existenz. Ja? Es geht um Leben und Tod, Krieg und Frieden. Es geht um das Geld, ja, beim Bürgergeld, also um die sozial Schwächsten und auch um die Rente. Also das waren diese Woche alles echt sehr krasse Themen. Und mein Eindruck ist durchaus, dass die Bürger hier das doch nochmal anders wahrnehmen als nur in unserer Politikbubble, wo wir vielleicht mit Streitereien und Konflikten innerhalb der Fraktion ja mehr oder weniger das gewohnt sind. Also das hier trifft nochmal ganz anders.
Friedrich Merz hatte zum Start seiner Koalition von einer historischen Verpflichtung gesprochen, diese Koalition zum Erfolg zu führen. Und Vizekanzler Klingbeil hatte es bei den Koalitionsvertragsunterzeichnungen im Mai so formuliert. Wir hören da mal kurz rein.
Diese Regierung muss erfolgreich sein. Sie wird das schaffen mit Teamplay, mit Mut zur Entscheidung und mit mehr Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger.
Also, wir hören hier von Merz, historische Verpflichtungen, dann das, was Klingbeil gerade gesagt hat. Könnte es vielleicht sein, Veit, dass der Fehler an den großen Erwartungen liegt, die die Beteiligten schon direkt am Start, direkt am Beginn gesetzt haben, geweckt haben?
Ja, ist auf jeden Fall ein Gedanke. Ich meine, das betrifft natürlich auch Merz selbst, ja, der als Kanzlerkandidat immer schon aufgetreten ist und gesagt hat, also er will eigentlich das Land vom Kopf auf die Füße stellen, nicht nur in der Migrationspolitik, sondern auch was die Sozialreformen und so weiter angeht. Also da hat er die Latte schon ziemlich hochgelegt und da laufen sie permanent natürlich drunter durch, weil von den Reformen ist nicht so wahnsinnig viel zu sehen. In der Migrationspolitik tut sich ein bisschen was, aber das ist eben auch nur ein Feld von ganz vielen, was diese Regierung beackern muss. Und ich erinnere mich auch noch an das Wort von Markus Söder, der gesagt hat, wir sind hier die letzte Patrone der politischen Mitte. Also da lädt man natürlich sein eigenes Bündnis derart auf, ja, dass das Scheitern ja schon fast inbegriffen ist in dieser Formulierung.
Wir sind ja hier eine Journalistinnenrunde, der Presseclub. Sag doch mal ganz ehrlich, weil ja wir alle so ein bisschen dieses Empfinden haben, dass Merz recht haben könnte, dass es nicht mehr für viele Regierungen die Chance gibt, irgendwie was richtig zu machen, bevor dann eventuell doch die AfD irgendwann mal an die Macht kommt. Spürt ihr das selber, dass ihr manchmal denkt, ach, so auf die Regierung einhauen, wie wir es gelernt haben, wie wir es die letzten 20 Jahre gemacht haben, will ich in diesem Falle eigentlich nicht. Michael, ganz kurz, du?
Ja, ich sehe das so und ich versuche zumindest Häme und persönliche Attacken oder auch vielleicht die rhetorische Schärfe, die wir Sprachmenschen ja auch gelegentlich schätzen, sein zu lassen, weil es nicht weiterführt. Und ich finde, dass die Bürger da nicht anders ticken als wir Journalisten. Ich finde, eine entscheidende Allensbach-Umfrage war neulich, wo wirklich 65% der Deutschen gesagt haben, wir streiten so uns um die unwichtigen Dinge, um den Wichtigen nicht ins Auge sehen zu müssen. Und wir Journalisten müssen schon jetzt austarieren, ob eine kurze, knackige Streitsituation vor einem Gesetz oder eine unbedachte Äußerung jetzt eine wochenlange mediale Debatte erzwingt oder ob wir uns vielleicht doch auf die großen Reformthemen auch in unseren Schwerpunktsetzungen im Journalismus konzentrieren sollten.
Wie geht's dir da, Iris?
Also ich muss da ein Stück weit widersprechen. Also ich bin jetzt kein großer Freund grundsätzlich davon, irgendwie Wörter so auf die Goldwaage zu legen. Ich kann das schon auch durchaus sehen, wenn jemand sich versprochen hat oder überzogen hat oder im Bierzelt gesprochen hat. Nur hier bei dieser Lage ist das teilweise so, dass man kann ja gar nicht mehr anders. Also Beispiel jetzt Bürgergeld. Also wir warten da seit Wochen, dass da etwas kommt. Wir berichten auch jetzt schon länger über wirklich dramatische Missbrauchsfälle. Also etwa nur als Beispiel die Situation von Menschen aus der EU, die hier hinkommen und mit einem Minijob schon, dass die volle Palette an Sozialleistungen bekommen können. Dass man diesen Missbrauch irgendwie abstellt. Du sprichst dann mit der Union, du sprichst mit der SPD, ja, wir sehen das, ja, wir machen das. Wieder wird so ein Termin wahnsinnig aufgeblasen, ne? Dieser Koalitionsausschuss in der vergangenen Woche. Eine Pressekonferenz wird einberufen und ja, jetzt kommt was, wir haben uns geeinigt. Und du denkst, okay, krass, jetzt bist du aber gespannt wie ein Flitzebogen. Was kommt denn jetzt hier bei der Bürgergeldreform? Und dann kommt im Prinzip zu 99% das, was sowieso schon im Koalitionsvertrag vereinbart ist, mit einem Zusatz zugegeben. Ja, also das ist, da kamen dann schon noch ein paar Punkte dazu, aber den richtigen Kern hattest du da nicht. Und da ging es mir tatsächlich so, dass ich gedacht habe, meine Gedanken sind jetzt in diesem Moment so dystopisch, ich werde mich heute bei mir im Haus nicht für einen Kommentar melden, weil man durchaus manchmal das Gefühl hat, boah.
Ja, du beschreibst, dass nach wie vor wirklich vieles unprofessionell ist und schief geht. Dennoch die Frage auch an dich, Veit, ist dein Selbstverständnis als Journalist heute durch die prekäre Lage, in der wir politisch sind, eine andere als noch vor 10, 15 Jahren, wo man vielleicht auch ein bisschen unbedarfter ans Geschäft gegangen ist?
Ich weiß gar nicht. Also ich würde jetzt auch sagen, wir sollten jetzt nicht aus Prinzip auf die Politik und auch nicht auf die politische Mitte einprügeln, nur weil sie mal was nicht hinkriegt. Ja, also das finde ich ist sozusagen in der Politik auch angelegt. Aber ich messe diese Regierung schon an ihren eigenen Worten. Ein Beispiel. Friedrich Merz hat gesagt, bis zum Sommer wird sich die Stimmung verändern.
Der ist schon
Nichts hat sich verändert. In der Wirtschaft nicht alle Kennzahlen sind schlecht. Ich finde, das kann man ihm vorhalten, ohne dass man gleich sich den Vorwurf anhören muss. Man zerstört die politische Mitte. Anderes Beispiel. Er hat Haushaltsdisziplin zum Thema gemacht im Wahlkampf. Er hat gesagt, er bleibt bei der Schuldenbremse. Er hat das Gegenteil gemacht. Ich finde das politisch nicht falsch, aber es ist ein Widerspruch zu seinen Äußerungen aus dem Wahlkampf. Und ich finde, da sollte man Politik jetzt auch nicht vor sich selbst schützen. Da muss man schon den Finger in die Wunde legen.
Also ich konnte das sehr gut nachvollziehen, was Michael gesagt hat, dass man das schon im Hinterkopf hat. Wie viele demokratische, urdemokratische Regierungen haben wir eigentlich noch, bis eine undemokratische kommt? Das habe ich zumindest im Hinterkopf. Aber gleichzeitig würde ich auch immer denken, durch die Kritik hat jemand wie Friedrich Merz und die anderen, die hier viele Fehler machen, natürlich auch die Chance dazu zu lernen. So eine Legislaturperiode ist lang und die ersten 6 Monate waren im besten Falle dann auch etwas, woraus die ganzen gelernt haben. Ich habe mir nochmal angeschaut, die Mehrheitsverhältnisse von Regierungen in der Vergangenheit, und da war es schon so, dass die Vorgänger dieser schwarz-roten Regierung oft über eine satte Regierungsmehrheit im Parlament verfügen konnten. Das Kabinett Merkel III etwa von 2013 bis 2017 hatte über 100 Stimmen mehr als nötig in der Koalition. Wenn da mal der ein oder andere sagte, oh, ich muss heute mal meinem Gewissen folgen oder ich habe Besseres zu tun und gegen so eine Regierungsvorlage stimmte, dann war das nicht tragisch. Die aktuelle schwarz-rote Koalition hat gerade mal 12 Stimmen Vorsprung. Da können einige wenige schon gehörig den Druck erzeugen, wie zum Beispiel jetzt beim Thema Rente. Michael, welchen Faktor hat für dich diese knappe Mehrheit?
Ja, ich finde, was Veit gesagt hat, würde eigentlich genau der Anspruch sein, den eine Regierungskoalition mit so einer kleinen Mehrheit verfolgen muss. Lasst uns das Erwartungsmanagement, was nur zu Enttäuschungen führen kann, nach runter dem. Eigentlich haben sie ja auch so angefangen, wenn man sich den Titel des Koalitionsvertrags anschaut, Verantwortung für Deutschland, ist ja eine Binse, wenn man eine Regierung eingeht, aber sie wollten eben auch nicht diesen Pathos, aber Merz schießt dann in seinen öffentlichen Auftritten immer wieder gerne darüber hinaus, und das führt dazu, dass die Enttäuschungen groß sind, die mediale Berichterstattung kritisch, sich dann wiederum kleine Gruppen in der Fraktion bemüßigt fühlen. Jetzt aber mal CDU pur oder SPD pur zu machen. Und natürlich hat eine junge Gruppe in der Unionsfraktion, wenn wir mal über die Rente reden, die historisch größte Macht, die sie je hatten. Diese Gruppe, über die haben wir, Veit, korrigier mich, in den vergangenen Jahren bei anderen Regierungskonstellationen relativ selten geschrieben und sie selten ernst genommen. Jetzt können diese 18 Mitglieder einen entscheidenden Unterschied machen und am Ende sogar diese Koalition stürzen. Und diese Macht macht natürlich auch was mit denen, aber man muss ihnen auch Anlässe geben. Und das tun Friedrich Merz und Lars Klingbeil eben zuhauf.
Und wir haben schon zweimal gesehen, was diese knappe Mehrheit in dieser Koalition ausmachen kann. An negativer Kraft. Bei der Kanzlerwahl war es so. Ja, schiefgegangen im ersten Wahlgang, noch nie da gewesen in der bundesrepublikanischen Geschichte. Und Punkt zwei, Frau Gebrosius-Gersdorf. Ja, da aus Angst, dass die eigene Mehrheit nicht da ist, hat Jens Spahn damals sein Go für die Richterwahl zurückgezogen, obwohl alles längst besprochen war.
Das wäre auch direkt meine nächste Frage. Inwiefern sind denn die Fraktionschefs, also eben Jens Spahn und dann auf der SPD-Seite Matthias Mirsch, dieser großen Herausforderung gewachsen?
Man sagt ja immer so gerne, dass das Schicksal einer Regierung sich in der Koalition entscheidet. Und ich finde, dass dieser Satz gerade in diesem Falle wahnsinnig stimmt. Weil wir haben jetzt mehrere Beispiele. Du hast die Richterwahl angeführt, aber du kannst im Prinzip auch das Thema Wehrpflicht, Wehrdienst mit mit einfügen. Du kannst das Thema Rente mit einfügen, wo du eigentlich eine Entscheidung auf der Regierungsebene hast, im Kabinett. Frau Baas hat gestern ja auch noch mal darauf hingewiesen, dass gerade beim Thema Rente, dass das durch den Koalitionsausschuss gegangen ist, durchs Kabinett gegangen ist. Und dann auf einmal passiert das in der Fraktion, was wir halt jetzt häufiger gesehen haben, dass diese Vereinbarungen eben nicht mehr so hingenommen werden. Dass man nicht auf diesen ganz normalen parlamentarischen Prozess vertraut. Erste Lesung, Ausschuss, strucksches Gesetz, was wird anders, was muss man verändern? Nein, es knallt schon vorher.
Bevor wir über die einzelnen Konfliktfelder sprechen, habt ihr auf meine nächste Frage die Möglichkeit, genau mit 3 Buchstaben zu antworten. Bitte nicht mehr, weil den Rest besprechen wir dann erschließt sich alles von selbst. Wer ist für euch derzeit das größere Problem für das Funktionieren dieser Regierung? Union oder SPD? Michael?
AfD.
Veit?
CDU.
Ach, guck mal. SPD.
Na wunderbar. Dann wollen wir mal gucken, wenn wir jetzt ins Detail gehen, wie ihr das im Einzelfall so begründet. Reden wir über die Woche, die jetzt erstmal hinter uns liegt. Nochmal zur Erinnerung. Das Bundeskabinett hatte Ende August auf Betreiben von Verteidigungsminister Pistorius ein Gesetz zur Einführung eines neuen Wehrdienstes gebilligt. Demnach müssen junge Männer in einem Fragebogen Auskunft geben, ob sie zu einem Wehrdienst fähig und bereit sind. Sollten sich aber auf Dauer nicht genügend Freiwillige melden oder die Sicherheitslage höhere Zahlen nötig machen, wird in Pistorius' Gesetzentwurf eine verpflichtende Heranziehung ermöglicht. Die Unionsfraktion hat die Beratungen über dieses Pistorius-Gesetz dann aber im Bundestag Anfang Oktober gestoppt, sollte gar nicht erst da reingehen. Sie wollte mehr Verbindlichkeit und konkrete Zielmarken für die Rekrutierung neuer Soldaten. Um die Blockade zu lösen, haben in den vergangenen Wochen dann unter anderem die stellvertretenden Fraktionschefs Norbert Röttgen für die CDU und Siemtje Möller für die SPD einen Kompromiss ausgehandelt. Der sah vor, dass es zunächst beim Modell von Pistorius bleiben sollte. Verfehlt die Bundeswehr die erforderliche Zahl an Freiwilligen, soll dann in einer zweiten Stufe eine verpflichtende Musterung stehen. Allerdings soll dafür nicht der gesamte Jahrgang herangezogen werden. Stattdessen soll nach dem Vorschlag der Verhandler eine zufällige Auswahl aus einem Jahrgang getroffen werden mittels Losverfahren. Veit, das war dann also der Kompromiss, mit dem die Verhandler in ihre Fraktionssitzungen am Dienstag gegangen sind. Bei der CDU kam das gut an. Was lief aber bei der SPD schief in dieser Woche? Da muss Boris Pistorius himself ja ordentlich gewütet und von einem faulen Kompromiss gesprochen haben.
Ja, hat er. Aber ich glaube, seine Rolle hat sich hinter den Kulissen etwas anders abgespielt, als das öffentlich bisher so scheint. Wir haben ja alle geschrieben, er lässt die Union auflaufen, das Ganze ist an ihm geplatzt und so weiter. Mein Eindruck war eigentlich ein anderer, dass er sich in diesen Kompromissgesprächen erstmal nicht fundamental gegen diese Idee des Losverfahrens gestellt hat, dann in die Fraktionssitzung am Dienstagnachmittag gekommen ist und da erleben musste, wie der Reihe nach mehrere führende Sozialdemokraten gesagt haben, also es kommt hier überhaupt gar nicht in die Tüte. Totale Schwachsinnsidee, rechtlich heikel, wird in Karlsruhe scheitern, ungerecht, verhetzbar. Das war also Tiraden gab es da, ja. Und dann hat er sich sozusagen auf die Stimmung aufgesetzt, als er gemerkt hat, das ist hier nicht durchsetzbar in dieser Fraktion, um sich dann sozusagen an die Spitze der Bewegung zu setzen und zu sagen, nee, also jetzt das räume ich jetzt auch ab. Also ich fand es ein bisschen opportunistisch, ehrlich gesagt, von Boris Pistorius. Das ganze Ding ist für ihn blamabel, weil dieses Gesetz ist für ihn zentral. Er braucht das. Seit Monaten versucht er da was hinzukriegen und im letzten Moment ist es ihm jetzt irgendwie unter den Händen davongeronnen. Also da hat er, finde ich, überhaupt keine gute Figur gemacht.
Norbert Röttgen war ganz empört. Er sagte, er habe es noch nie erlebt, dass ein Bundesminister in seinem eigenen Verantwortungsbereich ein wichtiges Gesetzgebungsverfahren frontal torpediert und die eigene Fraktion ins Chaos stürzt. Wie blickst du auf die Vorgänge dieser Woche, Michael?
Naja, Norbert Röttgen, der so gerne wieder mal Exekutiverfahrung hätte haben wollen, ist jetzt natürlich in seiner Rolle als ich bin der Parlamentarier, ich hatte doch das mit Siemtje Möller, meiner Gegenspielerin bei der SPD, längst ausverhandelt und dann kommt der Minister, dessen Gesetz wir jetzt im Parlament verhandeln müssen und schnürt das wieder auf, das geht gar nicht. Also da sind ganz schön viele verletzte Eitelkeiten im Spiel aus meiner Sicht auf beiden Seiten und Veit hat ja recht, Boris Pistorius hatte mit den Fachleuten am Montag alles besprochen. Und geht dann in die, aus meiner Sicht zu Recht, in diese Fraktionssitzung und denkt sich, na klar, es gilt das Strucksche Gesetz, aber mein Entwurf ist jetzt schon erstmal die Basis für alles. Und dann fangen die an diesem Entwurf, der ja vereinbart war, und Boris Pistorius hatte auch schon zugestimmt am Montag, fangen sie an, da groß rumzunörgeln. Und dann ist dem Mann, der dann doch nicht immer nur so besonnen und ruhig ist, wie ihn alle beschreiben, dann die Hutschnur geplatzt.
Das deckt sich so ein bisschen mit dem, was ich auch gehört habe, weil eben auch der Gedanke war, dass Gesetz mit einem Änderungsantrag einzubringen. Also das ursprüngliche Pistorius-Gesetz mit diesen Änderungen dieses neuen sogenannten Vier-Stufen-Modells.
Und dem, wo am Ende das Losverfahren
stehen kann. Und man muss ja durchaus auch zur Kenntnis nehmen, dass das jetzt, fand ich jetzt, nicht ganz ungewöhnlich ist. Und das Gutachten, was ja dazu geführt hat, dass es überhaupt zu diesen Vorschlägen gekommen ist, ist ja auch eins, was von der Union in Auftrag gegeben worden ist. Das war ja der Rechtswissenschaftler und ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Udo Di Fabio, der das ja sehr, sehr lange ausgeführt hat. Also auch eigentlich von der Union initiiert. Und Frau Möller, der jetzt auch nicht unbedingt das entspannteste Verhältnis zu Pistorius nachgesagt wird, sie war ja vorher auch parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, sie ist es wohl vielleicht aus Gründen jetzt nicht mehr, hat da vielleicht auch ein bisschen über ihre Prokura hinaus verhandelt.
Man fragt sich ja schon so ein bisschen, was ist eigentlich los mit Boris Pistorius, der, wir erinnern uns, als Neuwahlen ausgerufen wurden, auch schon der beliebteste Politiker Deutschlands war, ist er immer noch. Aber damals wurde ja ernsthaft drüber geredet, sollte nicht die SPD mit ihm als Kanzlerkandidaten Olaf Scholz nochmal schnell abräumen als amtierender Kanzler. So, da war er für Sozialdemokraten quasi so die Heilsfigur. Was ist geschehen?
Naja, also da würde ich jetzt die Geschehnisse dieser Woche jetzt auch nicht komplett überbewerten. Also das ist nicht gut gelaufen für ihn, aber wenn diese, es wird ja jetzt weiter verhandelt, der Gesetzentwurf ist jetzt in der parlamentarischen Beratung, also das Ding ist ja aufgegleist, das Losverfahren, glaube ich, wird eher nicht mehr kommen, aber sein Gesetzentwurf wird irgendwann Gesetz und dann ist das auch vergessen, dann wird sich das Schicksal von Boris Pistorius an ganz anderen Sachen festmachen. Also, bemerkenswert bei Pistorius ist doch, dass trotz aller Probleme auch im Rüstungsbereich, die es immer noch gibt, trotz der geopolitischen Gefahren und der Druckverhältnisse, in denen er sich befindet, er im Grunde genommen seit 2 Jahren der populärste Politiker dieser Republik ist. Ja?
Ja.
Also, es scheint ja fast so, er kann sich leisten, was er will, ist egal, er wird immer an Platz 1 sein und damit, also da wird sich jetzt auf absehbare Zeit auch erstmal, glaube ich, nichts ändern.
Siehst du das auch so, Michael? Kann er sich leisten, was er will?
Also ich war vor 2 Wochen mit ihm auf einer Bühne in seiner Geburtsstadt Osnabrück. Ich habe selten einen in sich so ruhenden, immer noch frisch verliebten, in seiner Tätigkeit sich wohlfühlenden Minister erlebt wie Boris Pistorius, der fast das Gefühl den Zuschauern da in dem Saal gab, dass er ganz froh ist, dass der Kelch mit der Kanzlerkandidatur an ihm vorbeigegangen ist. Wirklich, also ich glaube ihm das.
Fürs frisch verliebt sein ist das auf jeden Fall besser.
Genau, also das spielte tatsächlich auch eine Rolle und der Mann ist 60, ob der jetzt an dem Vizekanzler, Parteichef Lars Klingbeil nochmal vorbeikommt, halten selbst die glühendsten Pistorius-Fans in der SPD für eher unwahrscheinlich, weil Lars Klingbeil darauf sicherlich keine Lust hat. Insofern, man muss nur wissen, Boris Pistorius hat 2 große, wichtige, eigene Themen in dieser Legislatur, die er umsetzen will. Das ist die Litauen-Brigade, die er gegen alle Widerstände selbst im glanzkleinsten Beraterkreis erfunden, gebaut hat und sie umsetzen will. Und das andere ist, dass er am Ende glaubt, es wird eine verpflichtende Wehrdienstsystematik geben müssen. Mhm. Er hält das Losverfahren für völligen Quatsch und ist auch übrigens aus meiner Sicht mit durchaus guten Argumenten zu sagen, wenn wir 300.000 junge Leute haben, warum sollen nicht alle gemustert werden? Sie können immer noch verweigern, sie müssen es ja nicht machen. Aber warum darf er nicht alle zur Musterung holen, wenn er 5.000 bis 10.000 pro Jahrgang benötigt? Diese Zwischenschaltung, Losverfahren, hält er aus all dem, was er in den letzten Monaten da auch mit seinen Fachleuten diskutiert hat, für Quatsch. Und das darf er dann auch mal kommunizieren.
Es ist auch sein ursprünglicher Gesetzentwurf am Donnerstag in den Deutschen Bundestag eingebracht worden. Es gab dann von allen Seiten tatsächlich eher mildere Aussagen, auch von Pistorius selbst.
Alles weniger als eine leidenschaftliche, offene, auch hitzige Debatte über eine solche Frage wäre für mich eine Enttäuschung gewesen.
Ja, und auch CDU-Fraktionschef Spahn hat die Koalition am Donnerstag im Parlament wenig überraschend gegen harte Kritik der Opposition verteidigt.
Ja, ich weiß ja nicht, wie Sie das mit der Demokratie handhaben, dass wir gelegentlich diskutieren, dass wir debattieren, dass wir ja auch hart verhandeln, das gehört dazu. Entscheidend ist, dass wir am Ende zu Entscheidungen kommen und das wird diese Koalition wie in den letzten Monaten auch ohne Zweifel. Das ist doch überhaupt gar keine Frage.
Da sind wir wieder bei unserer Frage vom Anfang. Iris, ist das eigentlich einfach nur gelebte Demokratie, wo es auch mal eine Meinungsverschiedenheit gibt und müssen wir uns da quasi so drauf stürzen?
Naja, also wir haben ja hier auch gehört, dass Frau Möller die Fraktionssitzung unter Tränen verlassen haben soll. Das haben ja jetzt mehrere bestätigt. Also ich glaube, das geht ein Stück weit über das hinaus, was man noch unter normalem Diskutieren und Debattieren verstehen kann.
Weil der Kompromissvorschlag, an dem sie beteiligt war, dann von den eigenen Leuten genau, so zerrissen wurde.
Weil du vorhin fragtest, Markus, ob eigentlich die Fraktionsvorsitzenden da sozusagen entscheidende Figuren sind. Ja klar, sind entscheidende Figuren, haben beide Autoritätsprobleme und machen die Lage nicht leichter. Aber ich glaube, es ist auch ein Phänomen dieser Zeit. Fraktionen sind nicht mehr so leicht steuerbar, wie das früher der Fall war. Das liegt einerseits daran, dass die Druckverhältnisse anders sind als früher. Ja, man hat eine riesige AfD im Parlament, die permanent Druck macht. Man hat eine ganz kleine Mehrheit, mit der man konfrontiert ist, 12 Stimmen. Und auch die Abgeordneten selbst stehen natürlich unter ganz anderen Druckverhältnissen in ihren Wahlkreisen. Einmal von rechts, ja, wo sie pausenlos beatmet werden mit irgendwelchen Thesen. Warum macht ihr nicht sofort irgendwie eine Reform? Ja? Oder von links, die SPD, die sozusagen in Verteilungsfragen gezerrt wird und so. Also ich stelle mir das alles nicht mehr so leicht vor wie in der alten Bundesrepublik, wo das noch schön übersichtlich war.
Dann lass uns doch mal was ganz Verwegenes wagen und mal inhaltlich über die Wehrpflicht reden. Michael hatte sich gerade schon davor gewagt. Ich will noch mal bei diesem Kompromissvorschlag, den es jetzt zumindest erstmal nicht geben wird, vielleicht als Ergebnis parlamentarischer Beratung doch bleiben, dieser Idee, dass dann ein Teil des Jahrgangs irgendwann zur Musterung herangezogen wird und darüber das Los entscheidet. Veit, das ist dann so, der eine genießt das freie Leben, der andere das Leben in der Kaserne oder wenn er verweigert, das wäre natürlich auch vorgesehen, im Zivildienst, im Altersheim und darüber das Los zu entscheiden. Mhm. Ist das fair?
Ich finde nicht. Ich habe irgendwo gelesen, das ist dann Wehrdienst für Pechvögel und ich fand das eigentlich eine sehr treffende Überschrift, ehrlich gesagt. Das kann nicht Sinn der Sache sein, in so einer fundamentalen Frage einfach mal so das Los entscheiden zu lassen.
Ich fand das total interessant, wie die Fabio das wirklich, mit welchen Verrenkungen er versucht, das in seinem Gutachten irgendwie zu verargumentieren. Und er versucht, diese Abgrenzung zu machen, was ist schon Willkür, was dann eben nicht mehr verfassungsgemäß wäre und was ist halt Zufall, was halt irgendwie okay ist. Und das ist schon erstaunlich, das geht über mehrere Seiten. Er kommt dann aber eben zu dem Ergebnis, dass hier sei keine Willkür, sondern eben, dass man so einen Zufallsmechanismus deswegen implementieren könne, weil die Musterung eines kompletten Jahrgangs, das sei dysfunktional. Das würde nicht funktionieren, es gäbe nicht genug Kapazitäten dafür und deswegen müssen man irgendwie...
Kreiswehrersatzamter wurden ja auch alle abgebaut, nachdem eben, es 2011 ausgesetzt wurde.
Genau, und was wir auch häufig in der Debatte, oder zumindest ich habe es echt total vergessen, als damals die Wehrpflicht ausgesetzt wurde, dass da auch ein verfassungsrechtliches Argument mit reingespielt hat, weil da schon nur noch 13%, glaube ich, gezogen wurden.
Total.
Und da gab es eben das Problem mit der Wehrgerechtigkeit.
Also genau. Und ich habe das als Mensch, der damals gemustert wurde, schon auch als Willkür empfunden, weil damals das Urteil in der Hand irgendwie eines schlecht gelaunten Amtsarztes oder in meinem Fall einer sehr schlecht gelaunten Amtsärztin lag. So, und da finde ich, wenn vorher die Spielregeln klar sind, los. Und das ist dann auch, doch egal aus welcher, ob du aus reichem Elternhaus kommst oder nicht, so, das kann alle treffen oder auch eben nicht. Ich finde es nicht ganz so verwerflich, wie dieser Vorschlag irgendwie
komplett
hier abgetan wurde.
Komplett.
Was meinst du, Michael, du nix?
Du hast schon recht, damals war eben der Hauptgrund die Fairness und die Gerechtigkeitsfrage, gar nicht das Sparen. Und trotzdem ist diese Glücksspielideologie, dieses Deutschland darf nur auf Zufall verteidigt werden, fatal aus meiner Sicht für den Rekrutierungsprozess. Man hätte mit einem fairen, klaren Verfahren, wir machen 2 Jahre die Freiwilligkeit, wer sagt denn, dass das auf gar keinen Fall gelingt, 5000 junge Leute mit verbesserten, attraktiven Konditionen in eine Reserve zu bekommen. Wir reden ja hier immer über die Reserve. Wehrdienstleistende sind Reserve. Die müssen nicht jetzt sofort nach Afghanistan oder sonst wohin.
Sowieso nicht.
Also ich finde das nur wichtig. Und dann hätte man sagen können, nach 2 Jahren haben wir uns alle geeinigt, es hat nicht funktioniert, dann brauchen wir eine verpflichtende Musterung. Das kann am Ende immer nur den gesamten Jahrgang betreffen. Also diese Zwischenlösung, die jetzt diskutiert wird, ist fatal für die Attraktivitätssteigerung der Bundeswehr.
Es verunsichert wahnsinnig die Leute. Und das ist eigentlich, Veit, du hattest eben gesagt, das Erwartungsmanagement wird bei vielen Projekten hochgezogen. Das finde ich, sehe ich genauso. Und ich sehe aber noch ein anderes sehr großes Defizit. Und das ist die Frage, wie kommunizieren die? Weil das, was gerade passiert, und da ist das jetzt auch wieder ein sehr gutes Beispiel, verunsichert uns doch alle bis ins Mark. Also weil auch diese Kommunikation so schlecht ist. Wir stellen ja hier gerade fest, man kann über diesen Vorschlag sachlich diskutieren. Aber das ist ja gar nicht mehr möglich. Das erreicht ja direkt irgendwie so einen Grad, wo man überhaupt gar nicht mehr miteinander sachlich ins Gespräch kommen kann.
Ich glaube auch, ist verbrannt der Begriff und das System. Ich glaube auch zu Recht, weil wir brauchen doch Soldaten, die...
Was ist verbrannt?
Das Losverfahren,
okay.
Dieses System oder diese Idee. Ja, ich glaube, das ist auch zu Recht verbrannt und ist jetzt zu Recht vom Tisch, weil wir brauchen doch Soldaten, die überzeugt davon sind, in der Truppe mitzumachen. Ja, dazu ist die Lage viel zu ernst, als dass wir Leute da hinschicken, die glauben, sie hätten die Arschkarte gezogen. Das kann nicht sein. Das funktioniert sonst auch nicht, glaube ich.
Und ein Punkt, finde ich, ist auch noch entscheidend. Pistorius muss doch wissen, also das Qualitätsargument wüsste ich jetzt gerne nochmal. Markus, du sprachst die Musterung an, T1 bis T5 Ausmusterung. Das hatte ja durchaus eine Bedeutung. Ist dieser Mensch überhaupt in der Lage? Und wenn ja, wo setze ich ihn ein? Und Pistorius will nichts anderes als ein Lagebild haben. Wer von diesen jungen Menschen ist überhaupt geeignet, uns in welcher Funktion zu helfen? Das muss er natürlich von möglichst vielen wissen, weil die ja dann immer noch verweigern können und immer noch Nein sagen können. Und das macht doch total Sinn, dieses Argument, finde ich.
Ja, wobei bei der Einschätzung wurde natürlich auch viele Fehler gemacht. Ich zum Beispiel, damals Tennis auf Oberliganiveau, wurde T5, also körperlich untauglich, ausgemustert. So viel dazu. Es gibt hier natürlich auch die Jusos, die Jungsozialisten, als wichtigen Player. Die hatten schon beim Parteitag der SPD Ende Juni Boris Pistorius scharf kritisiert und eine Revolte da gemacht. Er musste mit denen stundenlang über einen Kompromiss verhandeln. Jetzt hat sich Juso-Chef Philipp Thürmer wieder zu Wort gemeldet und dieses Chaos rund um den Wehrdienst als katastrophal bezeichnet, weil es die ohnehin bestehende Unsicherheit bei jungen Menschen noch steigert, so Thürmer gegenüber dem Spiegel. Und auch die Bundesschülerkonferenz kritisiert das Verhalten der Koalition. Man zockt nicht um junge Menschen, sagte der Generalsekretär der Konferenz. Die andauernde Verunsicherung führt bestimmt nicht zu mehr Akzeptanz bei jungen Menschen. Veit, kannst du diese Kritik nachvollziehen? Ich meine, wie glaubst du, kommt so eine Debatte gerade bei den Jüngeren, die am Ende die Betroffenen sein können, an?
Also ein Stück weit kann ich das schon nachvollziehen, ehrlich gesagt, weil wer macht denn diese Gesetze? Das sind ja nicht die, die dann am Ende davon betroffen sind, ja, sondern so ein Zwangsdienst, wenn man ihn so nennen will, der betrifft eben die jüngere Generation. Man merkt dieses Akzeptanzproblem, was ja jetzt schon besteht, übrigens auch in allen Umfragen. Ja? Es heißt ja immer, die Mehrheit der Deutschen ist für den Wehrdienst oder für die Wehrpflicht. Ja? Wenn man da mal in die Generationen reingeht, ist das überhaupt nicht mehr so klar. Gerade die jüngere Generation, da ist sozusagen, da sind wir im Bereich von 20-30% Zustimmung. Also ist eine ganz andere Liga.
Ja, das ist übrigens ein Unbehagen bei Teilen der jüngeren Generation, auch der Politiker-Generation, das, was uns zum zweiten großen Streitthema bringt, der Rente. Da lief es diese Woche auch nicht so ganz rund. Das Kabinett hat letzte Woche unter anderem beschlossen, dass das Rentenniveau von derzeit 48% des Durchschnittseinkommens faktisch bis 2040, technisch erstmal bis 2031, faktisch bis 2040 erhalten bleibt und damit ein zentrales Wahlversprechen der SPD am Leben gehalten. Außerdem soll die Mütterrente Hitzeaufbetreiben der CSU ausgeweitet werden. Dieses Rentengesetz wurde diese Woche das erste Mal ebenfalls im Bundestag beraten. Doch noch davor, also bevor der Bundestag über diesen Kompromiss diskutieren konnte, hat sich schon die sogenannte junge Gruppe der Unionsfraktion gemeldet. Das sind Unionsabgeordnete unter 35 Jahren und die haben in einem Papier klargemacht, dass für sie der Rentengesetzentwurf in der jetzigen Form nicht zustimmungsfähig sei. Michael, an sich vielleicht kein Beinbruch, wenn da eben so ein paar nicht mitziehen, aber da sind wir wieder bei den 18 Abgeordneten und den nur 12 Stimmen Mehrheit, die die Koalition hat. Wie ernst muss man das nehmen?
Ja, es ist schon das Lieblingsthema von Johannes Winkel, dem Chef der Jungen Union, der ja der wahre einflussreiche, mächtige in dieser jungen Gruppe im Bundestag ist und der zusehends das Gefühl hat, dass seine Themen bei Friedrich Merz, seinem einstigen konservativen Lieblingskandidaten, nicht mehr ankommen. Und ich finde es berechtigt zu sagen, wir können jetzt gerne eine Art Garantie fürs Rentenniveau bis 2030 beschließen, aber danach, wenn wahrlich alle Babyboomer in die Rente gehen und es zu demografischen Verwerfungen kommen wird, die heute noch nicht absehbar sind, dann müssen wir neu diskutieren dürfen. Da muss eine neue Regierung eventuell diese Maßnahmen beschließen und wir können nicht jetzt schon von 2031 aufwärts Dinge beschließen, die dann keiner mehr zurücknehmen kann. Darauf weisen die hin. Deswegen wird es da jetzt keine Rebellion, keinen Aufstand geben. Jens Spahn hat intern schon angekündigt, dass es da sicherlich eine Vereinbarung geben wird, die dann nicht allen 18 dazu führt, dass die da Nein sagen. Aber ich finde es richtig, die Debatte jetzt zu führen. Und wenn nicht von den Jungen, von wem dann?
Die SPD beharrt aber weiter auf dem geplanten Paket. Ihr Fraktionschef Mirsch meinte diese Woche, er gehe davon aus, dass auch die Unionsfraktion zu dem stehe, was im Koalitionsvertrag und im Kabinett beschlossen sei. Das heißt, da stehen für Jens Spahn wieder ernste Einzelgespräche an, oder?
Ja, klar, ich glaube, da drückt sich aber auch ein generelles Unbehagen aus, ja, was in dieser Gruppe der 18 existiert, aber in der gesamten Unionsfraktion. Und das ist, pass mal auf, Friedrich, du hast uns Reformen versprochen und wo sind die eigentlich? Gerade im Rentensystem, da ist jetzt keine systematische, große, strukturelle Reform. Wir machen die Mütterrente, wir stabilisieren das Rentenniveau, wir machen keine Reform der kapitalgedeckten Säule. Also all das, wofür doch Friedrich Merz eigentlich stand im Wahlkampf und überhaupt als Politikerfigur, ja, der Reformator, davon ist nichts zu sehen. Und ich glaube, diese Enttäuschung, die macht sich jetzt bemerkbar unter anderem in diesem Streit, aber eben auch in ganz vielen anderen Streits.
Klitzekleine Gegenrede. Ich kann das so nachvollziehen, wenn man das so hört. Wenn man sich aber ein kleines bisschen mal so reindenkt, nochmal guckt, weil ich habe es eben, um ehrlich zu sein, auch nur für die Vorbereitung dieses Podcasters gemacht, dass ich nochmal in diesen...
Das erwarte ich auch, liebe
Iris. Dass ich nochmal in den Gesetzesentwurf...
Burkhard hat keine Hausaufgaben gemacht.
Abwarten. Dass ich nochmal in den Gesetzesentwurf reingeguckt habe, der ja gestern vorgestellt worden ist. Da finde ich... diesen Vorwurf, der von den Jungen gemacht wird, den finde ich darin nicht. Also, dass diese Haltelinie über das Jahr 2031 wirklich festgeschrieben wird. Ich finde es nicht. Es steht da drin, dass das geprüft werden soll, dass man das evaluiert, mehr aber auch nicht. Und das andere, was eben halt auch zentral ist, ja, es stimmt, es soll eine Rentenkommission kommen, wo man sich mit diesem ganzen System, ja, betriebliche, private, gesetzliche Rente auseinandersetzt, wie man das aufgegleist bekommt. Kommt, weil der demografische Wandel nun mal ist, wie er ist. Immer weniger Beitragszahler und immer mehr Rentner. Das ist klar, dass das dysfunktional ist. Und das muss man aber hier mit dieser Haltelinie, das muss man jetzt aufgleisen. Weil es gibt halt einen Mechanismus, der ist bis zum 31.12.25 ausgesetzt. Ne? Und wenn man eben das jetzt gesetzlich nicht regelt, dann wird die Rente im nächsten Jahr wirklich massiv nach unten reguliert.
Der Vorwurf der jungen Gruppe, um das nochmal aufzugreifen, an den Gesetzentwurf von Bärbel Baas lautet, sie ignoriere etwas, lautet, laut diesem soll das Rentenniveau dauerhaft um 1% höher liegen, als es sich nach geltendem Recht ergäbe. Dadurch würden in den Jahren 2032 bis 2040 Mehrkosten von über 115 Milliarden Euro entstehen. So in dem Beschluss der jungen Gruppe. Auch über 2040 hinaus würden die Kosten anfallen und man würde das teuerste Sozialgesetz dieses Jahrhunderts beschließen. Wurde da tatsächlich etwas übersehen oder haben die recht?
Die haben in dem Punkt recht, aber es ist halt eben komplizierter, als es, glaube ich, jetzt so aufgegleist wird. Was die jetzt ansprechen, ist eben, und das geht bei uns in der Berichterstattung eben ein bisschen unter, ne, dass sie sagt, diese Haltelinie muss ab 2031 bis 40 gelten. Die sprechen eben von der Anpassung, dass die anders geregelt wird. Das kann man natürlich machen, aber auch hier frage ich mich, warum macht man das nicht im parlamentarischen, normalen Verfahren? Warum lädt man das kommunikativ so dermaßen auf und warum stellt es die entsprechende, also die zuständige Ministerin nicht klar, sodass man das in den Ausschüssen ganz normal debattieren kann?
Ich glaube, Michael weiß es.
Nee, es gibt schon einen relevanten Punkt, den die Jungen machen und der ist vielleicht ein bisschen durch die Brust ins Auge, aber nachvollziehbar. Bärbel Baas sagt nicht, ab 2031 geht so und so prozentual weiter, aber sie schreibt eben in dem Gesetzentwurf schon rein, wir berechnen danach, also nach 2031, die Niveaustabilisierung aufgrund der Basis 48%. Mhm. Das wiederum könnte aus Sicht der jungen Unionsabgeordneten nur dazu führen, dass das Niveau auf gar keinen Fall mehr darunter jemals sinken kann. Die junge Union oder die junge Gruppe in der Union sagt aber, wir haben bis 2031 jetzt die Basis 48, dann muss aber völlig neu gedacht werden können. Und wenn zum Beispiel der Nachhaltigkeitsfaktor, und um den geht es am Ende, reinkommt, genau, dann müssten die Rentenanstiege auch mal wieder gedämpft werden können. Wenn aber Bärbel Baas Fakten schafft, dass die Berechnungsgrundlage 2031 die 48% sind, dann kann es ja auch zu keinerlei Niveau darunter mehr führen. Und ja, in dem Sinne hat die junge Gruppe recht, es ist dann eine Festschreibung der 48%.
Es ist zwar, klingt sehr technisch, aber sehr relevant, weil diese 115 Milliarden, das ist schon ein richtiger Batzen. Veit, überhaupt die Frage, ich meine, eigentlich will die Koalition ja für die große Rentenreform eine Kommission einsetzen, die dann irgendwann im nächsten Jahr vielleicht mal fertig wird. Aber warum wird das Rentenniveau jetzt schon festgeschrieben, wenn doch die Kommission im Zweifel grundlegend alles verändern soll?
Na gut, das war ja die Linie im Wahlkampf übrigens von beiden Parteien, ne? Auch von Friedrich Merz, war auch schon damals nicht unumstritten.
Ja, aber
weil
macht
eigentlich
das Sinn,
steht
frage ich mich
im, Grund, im Grundsatzprogramm der CDU ja, wir müssen da was machen in der Rente und wir müssen auch das Eintrittsalter und so weiter anpassen. Ja, das war eigentlich die Kernüberzeugung der Christdemokraten. Und dann merkte aber Friedrich Merz damals, wie verhetzbar das Ganze ist und ist eher sozusagen ins Team Vorsicht gewechselt, um dann zu sagen, nee, wir machen da auch, lieber gehen auf Stabilisierungskurs. Ja, glich da im Grunde genommen der SPD und das setzen sie jetzt um. Also es ist im Grunde genommen, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, das macht man jetzt. Ich würde übrigens, anders als Michael, mich nicht zu sehr darauf verlassen, dass das Ganze gut geht. Also weil du eben sagtest, Michael, Jens Spahn hätte intern schon gesagt, man findet da schon eine Regelung und so mit denen, dass das irgendwie nicht in Nein-Stimmen mündet. Okay, das hat er schon mal gesagt, kann ich da nur sagen, bei Frau Gebrosius-Gersdorf. Ja, und da ist ihm der gesamte Laden um die Ohren geflogen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Autorität Jens Spahn sozusagen insgesamt überhaupt noch hat, um solche Streits zu kanalisieren und zu entdramatisieren. Also das wird sich einfach zeigen.
Veit, du hast schon recht. Jens Spahn war selber ja immer der Anführer der jungen Gruppen beim Thema Rente und hat da eigentlich ja inhaltliche Glaubwürdigkeit.
Guter Punkt.
Er sieht das genau wie die. Er ist eigentlich einer derjenigen, die da am meisten verstehen. Und wir reden jetzt über 5, 6 Abgeordnete von dieser jungen Gruppe, die auf gar keinen Fall dagegen stimmen dürfen. Wenn sie diesen Satz bekommen, dass eine Rentenkommission die weitere Niveaustabilisierung nach 2031 beeinflussen kann, darf, muss, glaube ich, sind die schon zufrieden. Mhm. Es geht um einen oder einen Halbsatz. Wenn sie das nicht hinkriegen, bin ich bei dir, Veit, dann kann Jens Spahn auch direkt seinen Hut nehmen.
Zu diesem schwierigen Gesamtklima kommt jetzt ein Vorschlag, ein Debattenbeitrag von mehreren ehemals einflussreichen Unionspolitikern, den diese Woche bei dir, Veit, im Stern gemacht haben. Der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber, der frühere Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg und der einzige Vorsitzende der CDU-Grundwertekommission Andreas Reuder haben sich für eine Normalisierung im Umgang mit der AfD und eine Abkehr von dieser strikten Brandmauer ausgesprochen. Damit reihen sich die Dreier in eine Reihe ein, in der auch der Fraktionsvorsitzende Jens Spahn mal stand, der im April diesen Jahres davon sprach, die AfD wie jede andere Oppositionspartei auch zu behandeln. Wie ernst meinen die das? Und auch wenn sich führende Unionspolitiker derzeit nicht trauen, etwas Vergleichbares zu sagen, wie sehr spiegeln sie ein Denken innerhalb der Union wider?
Also, die meinen das ernst, sonst würden sie es nicht sagen. Und das rührt natürlich auch daher, dass innerhalb der Union es ein wachsendes Gefühl gibt, dass der bisherige Umgang mit der AfD eigentlich gescheitert ist. Das ist ja jetzt demoskopisch erstmal nicht so ganz leicht zu widerlegen. Also hinter der Brandmauer wächst die AfD und wächst und wächst und wächst. Ja, es ist mittlerweile, liegt sie vor der Union bundesweit und in einzelnen ostdeutschen Bundesländern geht sie Richtung absolute Mehrheit. Und jetzt macht man sich in praktisch jeder Führungsrunde Gedanken darüber, ja, wie kommt man jetzt da eigentlich raus? Müssen wir unsere Strategie anpassen? Dass diese drei sich geäußert haben, das hat sich die CDU-Spitze allerdings selbst zuzuschreiben, indem sie öffentlich angekündigt hat, eine Klausursitzung des CDU-Präsidiums zu veranstalten am kommenden Wochenende, am
Sonntag. Jetzt am Sonntag, ja.
Um nur über diese Frage zu beraten, wo ich mich gefragt habe, wow, das ist allerdings auch ein mutiger Ansatz, mal öffentlich kundzutun, dass man sich mit der vielleicht heikelsten Frage, ja, mit der die CDU gerade konfrontiert ist, mal so zusammensetzt, um mal so ganz offen darüber zu reden. Es war ja eine Einladung förmlich an die gesamte Partei, jetzt mal zu sagen, was sie eigentlich so davon hält. Also da hat man jetzt ein ganz schönes Kuddelmuddel vor diesem Wochenende produziert.
Was glaubst du, Iris? Kommt da gerade was in Bewegung? Wird hier was vorbereitet, um für die Union Mehrheiten jenseits der Mitte zu ermöglichen?
Markus, ich glaube, da ist schon seit Wochen irgendwas in Bewegung, weil erstaunlicherweise hört man immer, natürlich nie öffentlich, aber in so etwas lauschigeren Runden, wie gut doch das Verhältnis eigentlich zur AfD im Bundestag ist und wie höflich die doch sind und wie sehr sie sich...
In lauschigen Runden
ich sag mal, wo keine Kameras dabei sind. Sagen wir es mal so.
Mit Unionspolitikern.
Okay, gut. Jetzt habe ich wieder was gesagt. Ja. Aber da hört man durchaus, wenn man etwas ungeschützter spricht, ich glaube, das ist der Begriff, den ich gesucht habe, dass man da schon eine etwas größere Offenheit hört über eine Zusammenarbeit, jetzt nicht auf einer Ebene, dass man miteinander koaliert oder eine Regierung bildet, ganz weit weg. Aber, dass man doch ein Stück weit vom eigenen Partner SPD genervt ist, dass man bestimmte Vorhaben so nicht durchbekommt und wüsste, es ginge ja eigentlich, wenn so. Und ich fand jetzt die Reaktion auf euer Piece im Stern auch wirklich erstaunlich, weil das war ja nicht so unmöglich, auf gar keinen Fall, machen wir gar nicht, die Brandmauer steht, sondern eher so, ja, interessant, war gut recherchiert, das Ding im Stern. Und das finde ich schon, deutet doch darauf hin, dass sich da etwas wirklich bewegt.
Du schmunzelst, Michael. Wie siehst du das? Ist das eine gute Idee, einen normaleren Umgang mit einer vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Partei zu fordern?
Es ist wirklich die Gretchenfrage in der CDU und es ist das Dilemma. Wenn du einerseits alle CDU-Mitglieder fragen würdest, wärt ihr bereit, dass die CDU immer nur die Anträge in einen Landtag, in eine Kreisstadtfraktion oder in den Bundestag einbringt, von der sie zu 100% überzeugt ist und es ist ihr egal, wer zustimmt, würden 80% der CDU-Mitglieder sagen, ja klar, so müssen wir es machen. Wenn du dann gleichzeitig fragst, bist du dafür, dass es in irgendeiner Weise Kooperation mit der AfD gibt, sagt diese sehr konservativ, bodenständig, christlich-bürgerliche CDU immer noch zu 60-70%, nein, auf gar keinen Fall. Und ist das eine Kooperation oder nicht? Das ist eigentlich die Gretchenfrage, die im Stern die Tauber und Rödder aufgeworfen haben, nämlich können wir, so wie es auch Friedrich Merz bei der über den Zuwanderungsbegrenzungsgesetz gemacht hat, können wir AfD-Stimmen akzeptieren, wenn wir nur unsere Position einbringen. Und die Wahrheit ist natürlich, dass das eine Form von Kooperation ist, weil so Mehrheiten zustande kommen und damit Deutschland verändert wird. Und es wird diese Union spalten, wenn die am Sonntag, was sie nicht wollen, aber könnten, einen Öffnungskurs beschließen, wird das die Union spalten. Die Wüsts, die Günthers, auch die Boris Rheins dieser Welt, selbst Manuel Hagel können in ihren konservativ, ländlich, bodenständig geprägten christlichen Mitgliedschaften einen solchen Öffnungskurs nicht ohne erhebliche Verluste umsetzen. Es würde die Union tatsächlich spalten und deswegen wird es, glaube ich, nicht kommen.
Ich habe ein kleines Problem mit dem Begriff Normalisierung und Öffnungskurs, weil mein Eindruck ist, dass niemand in der Union jedenfalls keiner, der irgendwas zu sagen hat, sich der AfD öffnen möchte, so im Sinne von, ja, da ist
auch
schon
nicht
irgendwas
diese Ex-Politiker, die diesen Debatten
beitragen. Nein, eigentlich nicht. Die kommen alle aus der Zielrichtung, wir wollen die AfD klein machen. Ja, alle in der CDU wollen diese Partei eigentlich am liebsten verschwinden lassen. Jedenfalls erstmal bekämpfen und klein machen. Die Strategiefrage ist aber umstritten. Es gibt unterschiedliche Denkschulen, auch in der CDU-Führung. Da ist das eine Lager, ja, um Friedrich Merz, würde ich sagen, die sagen, wir müssten eigentlich noch stärker auf Abstand gehen, eigentlich fast noch stärker stigmatisieren, uns einzelne Leute bei der AfD raussuchen und klar machen, was für völkische, neonationalistische Typen das sind, ja. Dann ist das andere Lager um Linnemann und Spahn, würde ich sagen, die sagen, wir wollen auch die AfD bekämpfen, glauben aber, wir müssen das eher aus einer souveränen Position tun. Eher ruhig, eher auch mal der AfD so einen unwichtigen Posten im Bundestag geben und so. Das sind zwei fundamental unterschiedliche Ansätze für das gleiche Ziel. Und das macht die Sache so brisant, weil nur einer kann sich eigentlich durchsetzen. Und noch ein Zusatz. Friedrich Merz hat in dieser ganzen Angelegenheit, das ist ein Problem, keine so richtig große Autorität. Weil er im Februar, und das rächt sich jetzt, das Ganze schon einmal durchexerziert hat im Bundestag. Er setzt sich jetzt im MDR hin und sagt, ja, hier auf kommunaler Ebene und so weiter ist was ganz anderes, da kann man das machen. Aber im Landesparlament und im Bundestag, also da, wo Gesetze gemacht werden, da ist das nicht möglich. Ja, Friedrich, du hast das aber selbst schon mal probiert. Und das können ihm natürlich die eigenen Leute jetzt permanent entgegenhalten in den Landtag.
Ja, aber die Frage ist trotzdem, wie behält man seine Handlungsfähigkeit? Und denn wenn wir das, was wir jetzt gerade ja auch am Bürgergeld, Rente oder Wehrpflicht einmal jetzt hier durchgemacht haben, wie schwierig das ist, sich auch wirklich auf Kompromisse zu einigen, Dinge in einem geordneten Verfahren durchzumachen. Da wird es immer drängender, die Frage, wie handlungsfähig ist man dann eigentlich noch als Partei? Und wie gesagt, es geht nicht darum, das höre ich auch von keinem, auch nicht in der lauschigen Runde, dass es um eine Öffnung in dem Sinne geht, dass man miteinander wirklich richtig fett zusammenarbeitet und eine Regierung geht. Aber dass man eigene Vorhaben nicht deswegen zurückhält, weil eventuell der Falsche mitstimmen könnte. Dafür merke ich eine andere Bereitschaft als noch vor 2 Jahren.
Ich muss ja sagen, in der Theorie finde ich diesen Gedanken, lass die AfD doch mal Verantwortung übernehmen, lass sie mal irgendwo mitregieren, lass sie von mir aus auch nächstes Jahr Sachsen-Anhalt regieren, dann werden alle merken, dass sie wirklich, was die relevanten Probleme unserer Zeit angehen, alle Sozialversicherung, Steuergesetzgebung etc., dass sie da null Antworten haben, dass sie blank sind, dass sie keine gute Regierungsarbeit leisten könnten. Andererseits werden sie natürlich in den Bereichen, wo es für sie relevant ist, so Fakten schaffen, die zu Lasten von Minderheiten, von Menschen mit Migrationshintergrund gehen, dass man dieses Experiment natürlich auch nicht machen will. So, das ist, glaube ich, das Dilemma. Die eine Sache bei der AfD-Bekämpfung wird ja oft gesagt, naja, man muss auch die Probleme, die da sind, die AfD ansonsten alleine adressiert, die muss man adressieren. Und Bundeskanzler Merz hat diese Woche wieder ein Beispiel dafür geliefert, wie er sich das vorstellt, hat damit große Kontroverse ausgelöst. Bei einer Pressekonferenz in Brandenburg hat er sich am Dienstag zum Stand der Migrationswende geäußert und wir hören mal kurz rein.
So, und bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 24, August 25 im Vergleich um 60% nach unten gebracht. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.
Im Stadtbild dieses Problem. Das, was Friedrich Merz da meint, lässt sich weder wegfegen noch überstreichen. Er meint nicht Unkraut, sondern Menschen, Gruppen, meist junger arabischstämmige Männer, die an markanten Punkten deutscher Innenstädte beisammensitzen oder stehen. Manche werfen Merz jetzt Rassismus vor. Wie blickst du auf diese Aussage? Michael.
Ja, ich finde den Rassismusvorwurf ja ohnehin immer schwierig, weil ich die charakterlichen Defizite oder eben nicht bei Friedrich Merz bezüglich von Fremden jetzt nicht allumfassend soziologisch einordnen kann. Ich kann nur diese Äußerung betrachten und sagen, okay, ich kenne sozialdemokratische Landräte, Oberbürgermeister, Bürgermeister, die ein handfestes Problem in ihren Städten haben mit zum Beispiel osteuropäischen Gruppen, die dort ganze Stadtteile. Man muss nur mit dem Duisburger sozialdemokratischen OB Sören Link reden, übernommen haben, dann haben wir ein Problem in einer zusehenden Verwahrlosung. Wir haben ein Problem Obdachlosigkeit, Drogen. Geh mal in Kreuzberg, in Friedrichshain oder in den Görlitzer Park. Geh da mal ins Stadtbild und dann siehst du, dass du mit deinen Töchtern oder Söhnen über Spritzen steigen musst. Ob das jetzt zwingend ein Migrationsproblem ist, würde ich nicht so sagen. Aber es ist auch ein Migrationsproblem, weil wir mit ein paar zugewanderten Gruppen durchaus Probleme haben. Das zeigt auch die Kriminalitätsstatistik, das zeigt die Drogenstatistik. Insofern kann man durchaus ruhig, sanft und seriös über das reden, was auch eine türkischstämmige Integrationsbeauftragte in Neukölln sofort unterschreiben würde. Also man fragt vielleicht einfach mal die, die dafür sorgen, dass in diesen Innenstädten, in diesen Zentren, dass da noch Recht und Ordnung herrscht und die sich darum kümmern. Und die werden wahrscheinlich sagen, das hilft nicht in der Rhetorik, wenn ein Bundeskanzler wieder einmal die Migranten pauschal angreift. Aber einen Punkt hat er schon.
Also, dass er es komplett mit Migration verknüpft hat, ist ja, weil er die Lösung für das schönere Stadtbild gleich mitgeliefert hat. Da kümmert sich der Innenminister gerade drum. Erstmal an dich, Iris, die Frage, für wie problematisch hältst du diese Problem im Stadtbild-Aussage?
Also ich hatte es ja eben schon gesagt, ich bin jetzt kein Typ, der die Dinge so auf die Goldwaage legt. Also wenn ich sowas höre, mich empört das jetzt nicht so sehr. Ich will das gar nicht bewerten, aber ich will dir nur als türkisches Gastarbeiterkind mal sagen, dass manchmal diese Debatten, ne, was man auch der AfD vorwirft, wie sehr da auf Migranten irgendwie geguckt wird, wie die behandelt werden. Ich nehme diese Nuancen eben teilweise auch in anderen Parteien wahr. Das mag jetzt möglicherweise auch ein Beispiel dafür sein. Ich kann dir aber auch sagen, was ich so an gesetzgeberischen Vorschlägen durchaus auch bei der Union problematisch fand. Und ich finde, da teilweise ist man so ein bisschen, der Migrant wird so gerne so als, da arbeitet man sich so ab. Ne? Das ist so immer, den kann man immer so günstig dahinstellen. Das ist wie so ein Token. Entweder bist du dafür oder du bist dagegen. Das ist so eine Schwarz-Weiß-Debatte. Ich kann mich da wirklich wenig darüber empören.
Es ist ja so, das, was Merz insinuiert, dieses Phänomen, dass da tatsächlich in vielen Innenstädten Gruppen von Migranten, die da beisammenstehen, die es in dieser Fülle, sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren wahrscheinlich nicht gab, dass man das durch Abschiebung lösen könnte, weil in Wahrheit, die meisten Leute, das sind ja keine Schwerverbrecher, nur weil sie da auf der Straße sind. Die meisten haben schon irgendeinen Aufenthaltstitel. Die können sich nur nicht nützlich machen.
Vielleicht sogar Deutsche.
Die können.
Verrückte Idee.
Ja, eventuell ja. Dann dürften sie allerdings arbeiten. Nur es gibt viele mit Aufenthaltstiteln, die nicht arbeiten können und sich eventuell bei uns auch nützlich machen wollten. Da kann man auch dran gehen. Weil, sorry, wenn ich als junger Mann nicht arbeiten könnte und mich nutzlos fühlen würde, ich käme wirklich auf dumme Gedanken.
Ich finde das auch wieder ein total interessantes Beispiel dafür, dass Merz einerseits Schwierigkeiten hat, sozusagen sein Amtsverständnis so auszufüllen, dass er wirklich alle Deutschen anspricht. Also man ist manchmal ein bisschen fassungslos, dass er es schafft, ganze Gruppen zu generalisieren und allen Leuten, die sozusagen schwarze Haare haben, jetzt das Gefühl gibt, pass auf, ihr gehört eigentlich nicht in die Innenstädte und bald kommt der Dobrindt und schiebt euch ab. Ja, ist ja eigentlich kompletter Wahnsinn. Andererseits wollen wir natürlich auch Politiker haben, die nicht jeden ihrer Sätze permanent abzirkeln, bevor sie ihn sagen. Ja, und sondern auch aus ihrem Herzen keine Mördergrube machen und so. Und das will man ja eigentlich auch haben. Und man will Politiker haben, an denen man sich reiben kann und die auch für Debatten sorgen und so. Nur dann lebt ja überhaupt Politik. Dann entsteht sowas wie Diskussion und Streit, was ja auch Gutes in der Gesellschaft. Und deswegen finde ich diesen Fall interessant, aber auch unheimlich schwer zu bewerten. Ja, also ich kann mich ein Stück weit empören. Andererseits würde ich auch sagen, ey, das müssen wir schon auch aushalten, wenn wir dafür sorgen wollen, dass Politik noch lebt.
So, jetzt haben wir eine knappe Stunde wieder kompetent gemeckert, den Finger in die Wunde gelegt. Lass uns hinten raus einmal noch konstruktiver bleiben. Wie gesagt, die Kritik ist auch Teil der konstruktiven Begleitung. Michael, was müsste die Koalition unterm Strich aus diesen ersten nicht so hundertprozentig ideal gelaufenen Monaten lernen, damit es ab jetzt tatsächlich konstruktiver, besser, auch ergebnisorientierter wird?
Also hier kommt jetzt mein Konstruktiv-Take, der vielleicht sogar mit Informationen hinterlegt ist und nicht mit Meinung. Nämlich, dass ich tatsächlich glaube, dass Friedrich Merz und Lars Klingbeil wissen, was sie machen müssen und beide in ihrer Position in Deutschland in den Rankings, aber auch in ihren Parteien gar nicht so sehr gefestigt sind, dass sie eigentlich befreit aufspielen können, wie wir im Fußball sagen würden, Markus. Und jedenfalls glaube ich, dass die sich rund um die Weihnachtsjahreswechsel nicht nur auf dieses Paket einigen werden, mit dem sie die 37 Milliarden Euro für 2027, sondern sie werden sich auch auf Grundzüge einigen müssen, wie sie dieses Land umbauen, damit das, was Lars Klingbeil hier 3 Tage in den USA gemacht hat, nämlich Investoren zu erzählen, bitte schreibt Deutschland nicht ab. Wir werden kein Industriemuseum. Wir erfinden uns gerade neu. Glaubt an uns. Dieses Land kann mehr. Und dazu müssen sie schmerzhafte Reformen machen. Und da sie es beide machen müssen und da sie beide angeschlagen sind, könnte es auch passieren, dass es kommt, wenn Markus Söder allerdings mitmacht.
Ich habe die Vermutung, da hat jemand auf dem Hinflug nach Washington im Hintergrund mit dem Vizekanzler gesessen, was der niemals bestätigen darf jetzt, weil solche Hintergrundgespräche natürlich streng geheim sind. Das ist einfach so eine Fantasie, die ich gerade hatte. Dein konstruktiver Take zum Schluss, Veit.
Bitte am Erwartungsmanagement arbeiten. Das ist das Allerwichtigste. Ich habe keine Lust mehr, vom Kanzler oder vom Vizekanzler zu hören, jetzt kommt was ganz, ganz Großartiges, eine ganz tiefgreifende
historisch,
Reform.
Meine Damen und Herren.
Wir werden jetzt historisch einsparen und am Ende passiert mehr oder weniger gar nichts. Beispiel Bürgergeldreform. Da tun ja jetzt auch alle so, als wenn sich dadurch das Haushaltsloch von alleine stopft, was 2027 existiert. Ja? So, it's not gonna happen. Ja? Da werden vielleicht 2-3 Milliarden bei rumkommen, aber es ist keine tiefgreifende Reform, so wie Gerhard Schröder sie mal gemacht hat. Bitte hört auf, eure Leistungen, die zweifelsohne Leistungen sind, so schlecht ist diese Bundesregierung gar nicht, aber noch künstlich zu überhöhen. Und ich glaube, wenn sie das schaffen, in so einen Normalmodus zu kommen, dann kann das auch was werden.
Was sollen Sie mitnehmen aus den ersten 6 Monaten, Iris?
Sie sollten wirklich an Ihrer Kommunikation arbeiten. Da schließt das ein, was Veit gerade gesagt hat, dem ich mich 100% anschließen würde. Aber auch wirklich die Dinge etwas zu versachlichen und das dann auch entsprechend zu kommunizieren. Diese Vielstimmigkeit zwischen Kabinett und zwischen Fraktionen und dann noch Partei, das ist nicht gut. Das sorgt für Verunsicherung. Und da würde ich mir wünschen, dass Sie daran arbeiten.
Ich hatte euch gebeten, mir noch Rubriken mitzubringen zu Themen, die ansonsten in dieser Woche noch eine Rolle spielen. Und wir beginnen mit dir, Iris, und deiner Rubrik.
Der schönste Satz der Woche.
Der schönste Satz der Woche, auch wenn es jetzt nicht so richtig richtig witzig war, aber bei der Wehrpflichtdebatte hatte man ja gerade beim Thema Losverfahren, also da sind schon so ein paar sehr kreative Vorschläge gekommen und ich fand den kreativsten Vorschlag hatte die Linke Desiree Becker, die hatte das Wortspiel gemacht, können wir uns auf die Ziehung der Bundeswehrzahlen künftig von der Tagesschau freuen, dieses Mal mit Gewehr.
Ist gar nicht schlecht, würde ich sagen.
Ich fand sie wirklich nicht schlecht.
Da muss selbst Linkenfresser Bröker lachen.
Mit Gewehr.
Gut, gönnen wir den Linken diesen Erfolg und kommen zu deiner Rubrik Fight.
Performer der Woche.
Ist für mich Kai Wegner, Berlins regierender Bürgermeister. Und das ist wirklich kurios, weil er ist wirklich für mich, glaube ich, noch nie der Performer der Woche gewesen. Aber er ist mir aufgefallen, weil er hat Friedrich Merz widersprochen und seiner Stadtbildäußerung, indem er nämlich gesagt hat, also Berlin ist eine vielfältige und internationale Stadt und das wird sich immer auch im Stadtbild niederschlagen. Und das fand ich, man kann das anders sehen, also man kann das so sehen wie Friedrich Merz, aber dass Kai Wegner seinem Parteivorsitzenden und dem Bundeskanzler öffentlich widerspricht, das fand ich mutig.
Performer und Wegner hat sich aus Sicht von vielen Berlinern bisher ausgeschlossen, aber hier bekommt er auch.
Ja.
Gehst du da mit, Michael?
Nee, ich muss auf jeden Fall mit Veit nachher nochmal drüber reden, in welchem Stadtteil er wohnt, weil ich glaube, es gibt ein paar Stadtbilder, die in Berlin wirklich eher Merz-Argumente liefern als Wegner, aber gut.
Und damit sind wir, Michael, bei deiner Rubrik.
Die Frechheit der Woche.
Ist für mich der Kanzler AD, den ich sehr geschätzt und sogar mal gewählt habe, Gerhard Schröder, der tatsächlich in der Sitzung des Untersuchungsausschusses in Mecklenburg-Vorpommern die Abgeordneten angeranzt hat, was sie denn da für ihn für komische Fragen stellen würden, nur weil er vielleicht doch mal irgendwann im Spätherbst seines Lebens mal sagen könnte, dass das mit Nord Stream 2 und Russland irgendwie doch alles nicht so ganz richtig war und eine Fake-Klimastiftung auch kein Zeugnis politischer Glaubwürdigkeit ist. Aber nein, leider kein Funken Selbstkritik. Schade.
Als jemand, der Gerhard Schröder auch lange beobachtet hat, hättest du dir das überhaupt erwartet oder vorstellen können, Veit?
Nee, ich habe mich ehrlich gesagt gestern, ich habe mit meinem Kollegen Jan Rosenkranz einen 5-Minuten-Talk, unseren Podcast gemacht, noch zu dem Thema. Und da fragten wir uns, wie lange es wohl dauern wird in dieser Sitzung des Untersuchungsausschusses, bis Gerhard Schröder sagt, also jetzt müssen wir die Kirche aber auch mal im Dorf lassen hier. Und es hat, glaube ich, 25 Minuten gedauert. Was relativ lang ist für seine Verhältnisse.
Das stimmt. Für einen, der eigentlich gar nichts dazu sagen will, sind 25 Minuten schon lang. Ich beobachte das alles mit einer, kann ich da wenig drüber lachen, sondern ich finde es tragisch, weil gerade, wo wir hier über die Reformnotwendigkeit Deutschlands gesprochen haben, ich muss sagen, es war ein völlig unterschätzter, ein sehr guter Kanzler. Unter seiner Kanzlerschaft war die letzte Zeit, wo es in Deutschland den Mut gab, substanzielle, das Land voranbringende Reformen überhaupt zu wagen. Da war ein Kanzler, der auch seine eigene Wiederwahl oder überhaupt sein Amt aufs Spiel gesetzt hat, weil er an etwas glaubte. Ein paar Sachen hat er aus meiner Sicht auch überzogen, aber der Reformwille war da. Diesen Geist hat es im Kanzleramt leider seit 20 Jahren nicht mehr gegeben. Dass er dann quasi sein Altkanzler-Dasein als Fan von Wladimir Putin quasi so verbracht hat, das hat einfach eine tiefe Tragik.
Und nächste Woche?
Ihr könnt mir zum Schluss noch helfen. Welches Thema, glaubt ihr, werden wir hier in einer Woche besprechen? Was wird die nächste Woche prägen, Iris?
Boah, ich hab gehofft, dass du mich nicht als erstes fragen würdest.
Dann frage ich Veit.
Ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte mal wieder was mit Putin und Trump zu tun haben. Da tut sich doch irgendwie was.
Da soll es ein Gipfeltreffen in Ungarn geben. Aber der Zeitpunkt ist noch nicht bekannt. Michael, was glaubst du?
Ich muss dann jetzt doch wieder Veit recht geben. Es wird am Ende Putin, Trump und Ukraine sein und Ungarn vielleicht, die neue Hauptstadt des Friedens in Europa.
Ach komm, seid nicht so negativ. Vielleicht wird es das ja wirklich.
Wobei es auch Budapest dann wäre, wenn es eine Hauptstadt wäre und nicht Ungarn.
Du glaubst das auch, Iris? Dann weiß ich schon, womit ich zu rechnen habe. Vielen Dank für die Einschätzung, für die Debatte. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Dir auch, Markus.
Das wünsche ich dir auch, Markus.
Vielen Dank.
Tschüss. Ciao.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kubel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft, Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.